Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
Hanna Emde ist 25, hat Tiermedizin in Hannover studiert. Und wenn man Tiermedizin in Hannover studiert, dann hat man ziemlich viel mit Hunden, Katzen und Pferden zu tun. Das war Hanna zu langweilig. Und die hat sich aufgemacht, die halbe Welt mittlerweile zu erkunden. Zuletzt war sie in Guatemala unterwegs, hat da mit Aras zusammengearbeitet. Ja, das sind diese süßen, bunten Vögel.
Das war ein Artenschutzprojekt in Kooperation mit der WCS, der Wildlife Conservation Society. Da habe ich mit meinem Verein, dem Nepada Wildlife e.V., geholfen, die Unterart des hellroten Aras, die nur in Guatemala, Belize und Mexiko vorkommt, sozusagen vom Aussterben zu schützen. Wir haben ein Aufzuchtprogramm mitten im Dschungel, wo wir Papageienküken aufziehen und Nistmöglichkeiten den Tieren bieten. Nistzeit ist April bis Juni, weil der Wald, der Regenwald dort sehr von Abholzung bedroht wird. Und genau, wir den Papageien versuchen, mehr Lebensraum zu bieten.
Ist mal eine Aufgabe, eine ganze Art vorm Aussterben zu bewahren. Meinst du, das funktioniert?
Also die Erfolge dieses Jahr waren super. Wir hatten insgesamt 14 Küken auf der Forschungsstation mitten im Regenwald. Wir hatten insgesamt 20 Nester im Regenwald, die wir beobachtet und kontrolliert haben und auch vor Wilderei geschützt haben. Und jedes dieser Nester hatte 2 Küken. Also das war schon ein toller Erfolg dieses Jahr.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich bin voll die professionelle Tierärztin. Aber ich meine, ihr arbeitet mit kleinen, süßen Papageienküken. Wie gehst du damit um?
Das war für mich dieses Jahr auch wirklich neu. Ich habe noch nicht so viel mit Vögeln gearbeitet vorher. Und dieses alle 3 Stunden nachts aufstehen und kleine Papageienküken füttern und so, geht auch ganz schön auf die Nerven. Aber das war eine super Herausforderung. Es war ganz toll. Es war medizinisch auch spannend, weil natürlich auch nicht alle Tiere dabei gesund sind, aber auch körperlich sehr anstrengend. Wir mussten die Bäume hochklettern, um an die Nester zu kommen. Und es war 40 Grad Hitze, weil gerade Trockenzeit in Guatemala herrscht. Und es war rundum eine große Herausforderung.
Du hast mit anderen Helfern im Dschungel gelebt. Das ist für dich natürlich auch eine Herausforderung, tatsächlich. 6 Wochen in einem Camp. Wie habt ihr da gewohnt?
Ja, das waren sehr einfache Bedingungen dieses Mal. Es gab 2 Haupthäuser. Das eine haben wir als Küche genutzt, da haben wir auf dem Feuer meistens Tortillas gebacken, diese runden Fladen und Bohnen. Also es gab 3-mal am Tag Bohnen mit Tortillas. Ich selbst habe in einem Zelt geschlafen, was leider nicht ganz dicht war. Also ich hatte eine Begegnung mit einem Skorpion einmal morgens.
Ich hatte
eine große Vogelspinne über mir auf dem Zelt. Also es war nicht ganz gemütlich. Und wir hatten das Labor, in dem unsere Ara-Küken mit den Brutschränken aufgezogen wurden. Wir hatten keinen Strom, wir hatten nur ein paar Solarzellen auf dem Dach, um die Brutkästen zu betreiben. Ja, das war auch schon das Forschungscamp. Also es war wirklich sehr einfach. Die Dusche war leider kaputt, 3 Wochen lang.
Und dann läuft man zum nächsten Fluss.
Genau, also wir hatten schon Wasserzufuhr von der Lagune, die nebendran war. Und da hat man sich halt einen Eimer über den Kopf geschüttet.
Was man macht, wenn eine Vogelspinne plötzlich im Zelt ist, darüber werden wir gleich auf jeden Fall sprechen. Aber sonst im Grunde genommen hört sich an, als kämst du damit zurecht, sich jetzt so ein bisschen aufs Allernötigste zu beschränken.
Doch, genau. Ich habe das in den letzten Jahren öfters gemacht. Ich finde es total spannend, mit wie wenig man auskommt. Also ich liebe das, mit meinem Rucksack unterwegs zu sein und meine 4 T-Shirts und 2 lange Hosen reichen. Das ist ein ganz tolles Erlebnis, wenn man Internet, Strom gar nicht mehr braucht, sondern sich plötzlich wieder auf das Wesentliche konzentriert. Man lebt mit der Sonne, wenn die aufgeht, steht man auf, wenn die untergeht, geht man schlafen. Ja, man hat eine ganz andere Wahrnehmung wieder. Das ist auch sehr befreiend.
Eines deiner Highlights war ein Tapir, den du gesehen hast. Das sind diese, ich würde mal sagen, so Schweine mit ziemlich verformten Rüssel am Ende. Wie kamst du der Situation? Ist das eigentlich selten wahrscheinlich, dass man sowas sieht?
Das ist super selten. Die Leute, die da seit 10 Jahren arbeiten, haben oft noch keines gesehen. Wir waren unterwegs, um Kamerafallen aufzustellen. Das sind so kleine Kastenkameras, die über Infrarot- und Bewegungsmelder Fotos schießen. Hauptsächlich von Wildlife, um ein bisschen die Tiere in der Gegend festzuhalten auf Fotos. Wir hängen die gerne in der Nähe von Wasserlöchern auf, gerade in der Trockenzeit, wo es nicht so viel Wasser auch im Regenwald gibt. An den Wasserlöchern sind besonders viele Tiere, die sich dort immer aufhalten. Und wir haben uns da langsam angeschlichen, weil wir natürlich nichts verscheuchen wollen. Plötzlich hat mein Mitarbeiter diesen riesigen Tapir, der alleine in der Nähe des Wasserlochs einfach gefressen hat. Seelenruhig, 10 Minuten, 4 Meter von uns entfernt. Das war der Wahnsinn.
Was heißt riesig, wenn man sich jetzt ein Schwein vorstellt? So hätte ich es jetzt gedacht. Aber sind die noch ein bisschen fetter oder was?
Ja, also wie so ein großer Eber. Also die Rückenhöhe ist schon ein bisschen, also die haben längere Beine auf jeden Fall. Ja, die haben schon mehr Masse als so ein Schweinchen.
Ordentlich so ein Tapir. Wenn wir gleich weiterhören, was Hanna Emde alles erlebt hat als Abenteuertierärztin in den Dschungels dieser Welt, zum Beispiel in Guatemalas Aras geschützt, Sachen, die im Studium eher weniger vorkommen. Das war Hanna zu langweilig.
Genau, der Schwerpunkt liegt natürlich bei Haus- und Nutztieren. Ja, meine geliebten Wildtiere kamen da sehr kurz. Ich habe versucht, immer in den Semesterferien Projekte oder Praktika im Ausland zu machen. Ich habe nach dem zweiten Semester, genau, da war ich auf Madagaskar und habe mit Lemuren gearbeitet. Das war
auch
ja.
Schön. Du suchst dir die coolen Tiere aus, auf jeden Fall.
Genau, ich habe so ein bisschen versucht, so durchs Studium zu kommen.
Du hast dann jetzt diesen Verein gegründet, den Nepada Wildlife e.V. Ist nach dem Nebelpader benannt. Moment, ich google den mal kurz. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Ach Gott, auch süßes kleines Kätzchen. Mir werden jetzt natürlich nur die Tierbabys gezeigt, da weiß Google, was sie sehen möchte.
Genau.
Aber was ist so cool an dem Tier, außer dass es süß aussieht?
Der Sundanebelpader, das ist noch eine Unterart, die kommt nur auf Borneo und Sumatra vor. Ist sehr, sehr selten, also auch sehr schwer zu sehen, weil die sich hauptsächlich in den Bäumen aufhalten, sind super Kletterer.
Also so ein Raubkatzending,
genau,
ne?
Eine relativ kleine Raubkatze, also so ein bisschen niedriger als Kniehöhe, würde ich sagen. Mhm. Und haben einen ganz langen Schwanz und diese besondere Fellzeichnung, die auch ihrem Namensgeber ist, das ist, soll an Wolken erinnern. Diese, siehst du bestimmt, diese.
Ah, okay, also ein Gepard, der ein bisschen vernebelt ist.
Genau, genau. Und das war das erste Tier, was ich mit dem Tierarzt auf Borneo, als ich damals zum ersten Mal dort war, mit in Narkose legen durfte in der Wildnis. Das heißt, wir hatten diese Riesenkatze und haben die mit einem Team ja, in Narkose gelegt, um Proben zu nehmen und um ihn zu besendern. Und das war wirklich sehr prägend. Und ja, deswegen hat mein Verein diesen Namen verdient.
Okay, weil du auch nah rankommst dann natürlich, wenn du so ein Ding betäubt hast. Aber es ist auch eine große Verantwortung, ne? Jemandem eine Narkose geben, kann ja auch irgendwie heikel sein.
Absolut. Gerade bei Wildtieren, wo du das nicht wie schön in der Tierarztpraxis direkt in die Vene geben kannst und siehst, wie das Medikament da reinläuft. Du machst das ja alles übers Blasrohr mit Entfernung. Es kann daneben gehen, es kann im Fell stecken bleiben. Das ist alles sehr risikoreich. Man braucht da auch wirklich viel Erfahrung. Also da konnte ich viel von einem Tierarzt vor Ort lernen und mir abgucken, weil das kann man nicht wirklich ja, im Buch nachlesen.
Ist da mal was schiefgegangen?
Bei dieser großen Narkose jetzt zum Glück nicht, von dem Nebelpader, aber wir haben auch viele kleine Schleichkatzen in Narkose gehabt. Da kann es schon passieren, dass nach 20 Minuten unerwartet das Tier ganz plötzlich aufwacht. Das liegt an den Medikamenten, dass das dann ganz, ganz schnell geht. Ja, da muss man innerhalb von Millisekunden handeln und das Tier irgendwie greifen, andere Leute schützen und wieder zurück in den Käfig werfen.
Und wie habt ihr das gemacht?
Der Tierarzt hat gerufen, alle weg, und alle mussten von dem Tier okay. weg. Und ich hatte
dann
Handschuhe
macht man das
an.
Auch,
und,
ne?
Genau, und habe ihn dann da sofort in die kleine Kiste gepackt.
Du hast gesagt, es wird besendet, also die Dinger bekommen einen GPS-Sender. Wofür braucht ihr die? Was wollt ihr damit rausfinden?
Auf Borneo war speziell die Habitatnutzung interessant. Also der Regenwald auf Borneo ist auch sehr bedroht, vor allem durch Palmölplantagen. Es wird sehr viel abgeholzt, um diesen riesigen Monokulturen Platz zu machen. Und dadurch wird natürlich auch der Lebensraum dieser Tiere, dem Nebelpader oder Waldelefanten, extrem zerstückelt und zerkleinert. Und wir Forscher wollten gerne herausfinden, wie diese Tiere mit dieser Lebensraumveränderung klarkommen, wie sie sich in Palmölplantagen verhalten, wie sie in diesen Waldfragmenten überleben können. Dafür sind diese Sender sehr hilfreich, weil man damit perfekt jede Stunde Standpunkte dieser Tiere auf einer Karte darstellen kann.
Du magst Tiere, das merkt man. Du suchst ja auch für die Forschungsgebiete ganz wunderbare Tiere aus, aber Spinnen magst du nicht, ne?
Nee.
Völlig verständlich und sympathisch.
Ja, das fragen mich viele Leute, wie ich denn dann oder wieso ich dann in den Dschungel gehe. Vor allem, weil, das wusste ich vorher auch nicht, wenn man nachts im Dschungel unterwegs ist mit seiner Stirnlampe auf dem Kopf, sieht man so ein wunderschönes Glitzern am Waldboden und auch die Stämme entlang. Und das sind alles Spinnenaugen, die reflektieren. Das heißt, vor allem nachts sieht man erstmal, wie viele Spinnen in diesem Wald unterwegs sind.
Das ist das Ekligste, was ich seit langem gehört habe.
Aber auf den ersten Blick sieht es schön aus. Nur wenn man dann die ganzen Beine sieht, ist es ein bisschen erschreckend. Ja, ich finde, man muss irgendwie Kompromisse eingehen. Ne? Also nicht duschen finde ich schon schwer. Spinnen im Zelt finde ich eigentlich noch schlimmer, aber mir ist auch noch nie was passiert. Spinnen greifen einen sehr selten an, also eigentlich nie, nur in meinen Träumen manchmal. Das heißt, ja, solange ich sie nicht anfassen muss oder irgendwie mit denen sehr viel Zeit verbringen muss, ist das in Ordnung. Ich versuche einfach nie so ganz genau hinzugucken.
Ja, du hast ja erzählt, ne? Du hattest eine Vogelspinne im Zelt. Mhm. Was ist das für eine Situation? Was macht man da?
Ja, ich habe ehrlich gesagt...
beschränken wir uns mal auf die ersten 10 Sekunden.
Geschrien.
Du machst die Augen auf, da ist eine Spinne. Okay, dann hast du geschrien.
Ja, ich habe sehr laut meinen Kollegen gerufen. Mhm. Der, glaube ich, dachte mir, wenn was ganz Schlimmes passiert. Und ich musste mir danach
ja
sehr
auch.
Viel... Na, ich wurde herzlich ausgelacht im Nachhinein von den Jungs beim Abendessen. Ja, die wurde dann verscheucht und ich habe einfach nicht hingeguckt. Also ich habe sie auch, ich konnte das nicht selber machen. Das
okay, ja, sehr verständlich. So, Spinnen sind die eine Ekelsache. Jetzt gibt es natürlich auch Schlangen da so im Dschungel. Damit scheint es besser zu funktionieren, weil mit denen arbeitest du ja. Die haben auch GPS-Sender von dir verpasst bekommen.
Ganz genau. Das war auch ein Projekt auf Borneo mit einem Wissenschaftler aus den USA. Das war super spannend, weil man erstmal auf Schlangenjagd gehen musste sozusagen. Man kann ja nicht in Fallen fangen oder so. Das heißt, wir sind wirklich den ganzen Tag durch den Dschungel gelaufen und haben versucht, Schlangen zu finden. Auch gerne nachts, weil man dann auch die reflektierenden Augen ganz gut erkennt. Ja, wir haben es wirklich geschafft, 2 bis 3 Meter lange Pythons zu finden und die dann mit zur Station zu nehmen, sind unglaublich schwer.
Das glaube ich. Wie viel Kilo wiegen die?
Diese 2, die wir da hatten, waren, glaube ich, 18 und 24 Kilo.
Wow, okay.
Da haben wir dann auch ganz schön viele Hände gehabt, um die festzuhalten.
Da braucht man eine sehr lange Trage.
Nee, wir haben die im Sack auf dem Rücken getragen.
Auch schön. Es gibt sehr viel süße Tiere, es gibt auch eklige Tiere, es gibt komische Wetterverhältnisse, es ist sehr heiß. In welchen Situationen bist du mal an deine Grenzen gekommen? Körperlich, mental, wo denkt man, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich?
Ich hatte auf Borneo eine sehr brenzliche Situation, als ich aus dem Boot steigen wollte. Wir sind hauptsächlich mit den Booten unterwegs gewesen, weil durch den Regenwald kann man sich sonst nicht gut fortbewegen. Und wir haben direkt an einem Fluss unsere Station gehabt. Und dieser Fluss hat sehr schnell die Höhe geändert, je nach Regenfall. Dann waren die Sandbänke oder die Ufer sehr, sehr matschig. Und ich bin bis zu den Knien mit beiden Stiefeln in diesem Schlamm stecken geblieben, als ich versucht habe auszusteigen. Es gibt sehr viele Riesenkrokodile in diesem Fluss. Und es wurde immer gesagt, dass das die gefährlichste Situation ist, wenn man in solchen Regionen da stecken bleibt. Mhm. Und da habe ich wirklich Angst bekommen. Also das war so ein paar Sekunden, wo ich wirklich Panik hatte. Aber zum Glück haben meine Leute wieder super reagiert und mich dann mit beiden Händen da ausgegraben und so. Und das war dann auch wahrscheinlich nur ein paar Sekunden, in denen das so gefährlich war. Ja, da fragt man sich schon, warum man immer dieses Adrenalin dann braucht jeden Tag.
Na, warum brauchst du es?
Ich habe ja schon auch ein Ziel oder einen Sinn hinter meiner ganzen Arbeit. Ich mache das ja nicht nur, um irgendwie was Aufregendes zu erleben, sondern mit meinem Verein verfolge ich schon das Ziel, Artenschutz aktiv zu betreiben und Umweltbildung durchzuführen, indem ich von diesen Erlebnissen erzähle in Vorträgen, in Diaabenden, die Forschung erkläre und genau unsere Ziele irgendwie verbreite, weil ja nicht jeder in seinen Semesterferien in den Dschungel fährt. Ja, das hat auch bis jetzt schon ganz gut geklappt. Also unserem Verein gibt es jetzt erst ein Jahr. Unser erstes großes Spendenprojekt waren, wie gesagt, diese Aras. Sehr, sehr viele Spenden sind zusammengekommen, die vor Ort einen neuen Brutkasten finanzieren konnten. Also es ist alles total wert. Und diese Momente, wenn plötzlich eine riesige Herde von Waldelefanten den Fluss überquert, das macht sowieso alles wieder wett.
Das muss extrem schön sein, wenn sogar Vogelspinnenerfahrungen dadurch wieder wettgemacht werden. Wenn man wochenlang im tiefsten Regenwald arbeitet, wenn man mitbekommt, wie toll, aber sensibel dieses Ökosystem funktioniert, dann kann man sich vorstellen, dass das was mit einem macht. So ist das bei Hanna auf jeden Fall der Fall, besonders dann, wenn sie wieder zurück in Deutschland ist.
Absolut. Also das habe ich auf meinen ganzen Reisen und Projektreisen jetzt schon kennengelernt, dass wir über vieles einfach gar nicht Bescheid wissen hier in Deutschland. Das ist kein böser Wille, sondern das liegt einfach an der Intransparenz, zum Beispiel in unseren Supermärkten. Ich finde es unheimlich schwer herauszufinden, was denn wirklich alles in den Produkten drin ist. Also dieses Palmöl, von dem jeder spricht, das ist einfach in jedem Supermarktprodukt. Aber es sind auch über 50% in unserem Biosprit in Europa. Und das war mir vorher nicht bewusst. Oder dass Ananas, die in Costa Rica wachsen, unter ganz, ganz schlimmen Bedingungen dort kultiviert werden, das war mir auch nicht bewusst, wenn ich hier für 1,50 eine Ananas im Supermarkt kaufe. Und durch diese Reisen versuche ich natürlich schon ein bisschen mehr darauf zu achten, regional zu kaufen, ein bisschen abzuwägen, was muss jetzt wirklich sein, was nicht. Aber das fängt ja auch schon bei unseren Fortbewegungen, Fahrrad, Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln an und so. Also ich bringe das auf jeden Fall mit nach Deutschland.
Ja, was würdest du auf gar keinen Fall kaufen jetzt nach deinen Erlebnissen?
Boah, das ist schwierig. Also na, ich mag schon gerne Ananas, aber die muss ich jetzt nicht jede Woche essen, genauso wie Avocados oder so. Also ich finde, man muss da ein bisschen einen Kompromiss jeder für sich selbst finden. Also ich bin keine Veganerin oder so, ich esse auch Fleisch, aber sehr, sehr wenig. Und wenn, dann will ich auch wissen, wo es herkommt. Also ich finde, da muss jeder für sich so einen Weg finden, aber man soll wenigstens drüber nachdenken. Also wenn jeder bewusst einkaufen würde, wäre ich schon ganz glücklich.
Und das Problem mit der Ananas für 1,50 ist welches?
Ja, die Bedingungen in Costa Rica sind halt sehr, sehr schlimm. Da wird auch Regenwald für abgeholzt, schlimme Pestizide genutzt. 1,50 kommt überhaupt nicht hin mit dieser ganzen Kultivierung und dem Transport hierher. Also so eine Ananas darf ruhig mal 3 Euro kosten. So. Also das, ja, ist schwierig.
Nuss-Nougat-Creme ist auch so ein Ding. Das ist ja so der Klassiker, wo man immer wieder hört, da ist Palmöl drin. Du sagst aber auch, Palmöl ist nicht unbedingt schlecht, immer.
Ganz genau. Palmöl ist ein gutes pflanzliches Öl, was super ertragreich ist. Also Rapsöl würde niemals so viel Ertrag bringen wie Palmöl in 10 Jahren. Aber auch dort geht es wieder um den Anbau. Also auf Borneo wird sehr viel Palmöl angebaut, aber nicht nachhaltig. Und da sehe ich das große Problem, dass eine Plantage 20 Jahre lang genutzt und der Boden ausgebeutet wird und danach diese Fläche brach liegt. Das kann es nicht sein. So können wir nicht mit unserer Natur, unserer Umwelt umgehen. Und ich sehe eher die Lösung darin, so etwas nachhaltig zu schaffen, dass wir viele Jahre davon noch profitieren können und auch die Wirtschaft vor Ort davon viele Jahre profitieren kann.
Man merkt schon, du hast jetzt da vor Ort gearbeitet, aber dir ist es schon auch noch ein Anliegen, auch wieder zurück in Deutschland, dann weiterhin irgendwie Bewusstsein zu schaffen für entweder gutes Leben oder auch den Artenschutz dann hier. Warum ist dir das so wichtig?
Ganz genau. Ich finde diese Transparenz ebenso spannend, dass ich vor Ort sein darf und mit Locals darüber sprechen kann und nicht nur darüber im Fernsehen oder in Dokumentationen mich informieren kann. Und diese Chance möchte ich so gern nutzen und das einer breiteren Öffentlichkeit hier in Deutschland zukommen lassen. Und diese Passion, die ich für diese Tiere und dieses Wildlife habe, will ich so gerne teilen, weil das wirklich, also so ein Orang-Utan beim Nestbau am Abend zuzuschauen, das ist einmalig. Das muss man einfach erzählen.
Coole Sau. Hanna Emde, 25 Jahre alt, sie hat erzählt, ist als Tierärztin schon um die halbe Welt gereist. Liebe Tiere hat sie getroffen, fiese Tiere auch, aber die Fiesen waren auf jeden Fall in der Minderheit. Wenn ihr ein bisschen reinschnuppern wollt in die Reisen von Hanna, dann schaut mal bei ihr auf dem Blog vorbei, nepadawild.live. Danke dir, Hanna, für deine Geschichten.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.